Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und bemühe mich Semester um Semester darum, für Sie solche Vortragsreihen auf die Beine zu stellen. Wir sind in der 21. Folge, immerhin. Und haben fleißig mitgeschnitten, was die tollen Gäste, die wir hier immer im Haus haben, alles so von sich gegeben haben. Wir sind, ich glaube, mit dem Semester, die sind jetzt noch nicht online, das wird erst am Beginn des folgenden Semesters sein, aber wenn die Vorträge dieses Semesters online stehen, dann gehen wir so langsam aber sicher auf die 200 Vorträge zu, die Sie da abrufen können. Das ist unseres Wissens in Deutschland an Hochschulen sonst nirgendwo zu finden. Vielleicht schauen Sie mal nach, wo. Das finden Sie beispielsweise in diesen schönen Faltblättern. Da steht in der Innenseite hier festgehalten, wie die Internetseite lautet, auf die Sie gehen müssen, um diese knapp 200 Vorträge vorzufinden. Die Werte des Westens. Wir haben das Semester über schon das eine oder andere vorgestellt bekommen. Vielleicht rundet sich jetzt für Sie so langsam, aber sicher etwas. Der Wert, der uns heute vorgestellt wird, der Wert des Pluralismus, ist sicherlich einer, der einige von denen, über die wir in dem Semester schon was gehört haben, umfasst. Und wenn es um was Umfassendes geht, dann muss ein Philosoph her, und so einen haben wir heute da. Wir haben zu Gast Professor Dr. Klaus Kornwax. Wenn ich Ihnen jetzt aufzähle, was Sie über den Mann wissen sollten, wird es gemütlich und dann kommt er nicht zum Vortrag. Deswegen versuche ich es mal so einigermaßen kurz zu fassen. Klaus Kornwax hat natürlich studiert, und zwar Mathematik, Physik und Philosophie, wenn ich nichts vergessen habe. Er hat sich in Philosophie promoviert und habilitiert, hat an den Fraunhofer-Gesellschaften in Stuttgart, an Zweien gearbeitet, zuletzt leitend tätig, war in der Industrie tätig, zum Beispiel bei VW do Brasil, und hat das dann gleich auch noch damit verbunden, ein bisschen über Condorblet zu forschen, hat sich in unzähligen Publikationen geäußert. Die Literaturliste ist wirklich erschreckend lang. Vielleicht ein Titel, der hier an dieser Hochschule hervorzuheben wäre und zu empfehlen wäre, den möchte ich nennen. Das ist meines Wissens, ich bin nicht ganz so schnell im Repetieren wie er im Schreiben, meines Wissens das letzte Buch, das in der zweiten Auflage vorliegt, im Beck Verlag in München erschienen, das heißt Philosophie für Ingenieure. Und in meinen Augen wäre das ein Buch, das man an dieser Hochschule gerne lesen könnte und auch gerne zur Pflichtlektüre machen könnte. Heute Abend wird sich Klaus Kornwax mit dem Pluralismus befassen und die Frage aufwerfen, ob man mit Terroristen reden kann. Ich bin sehr gespannt, ob ihm das gelingt und wie er sie dazu bringt, sich anders zu verhalten. Mal schauen. Viel Vergnügen mit dem Vortrag. Hinterher haben Sie wieder Gelegenheit zu diskutieren.
Dankeschön. Ja, lieber Volker, herzlichen Dank für die liebe Einführung. Ich bin ja nicht zum ersten Mal in diesen heiligen Hallen. Macht immer wieder Spaß, zu Ihnen zu kommen. Und als Volker mich gefragt hat, es geht um Werte des Westens, dann sagte ich, naja, das ist eigentlich schon lange ein Thema, also probieren wir das mal. Und es gibt einen kleinen Vorlauf, weil wir das auch schon mal in Cottbus diskutiert haben. Und vielleicht wundert es sich, dass man Pluralismus und das mögliche Reden mit Terroristen vielleicht in einem Zug machen kann. Und der Vortrag ist im Wesentlichen dazu da, Ihnen zu erläutern, warum das sinnvoll ist und warum man zunächst mal über Pluralismus ein bisschen nachdenken muss, bevor man sich irgendwie überlegen kann, ob man mit Terroristen reden könnte. Um gleich ein paar, so to reduce the pretensions, wie es so schön heißt, ein paar zu überzogene Erwartungen etwas herunterzuschrauben. Philosophen sind natürlich für Notfalleinsätze denkbar ungeeignet. Das heißt, Denn Sokrates wäre, wenn er die Pistole auf der Brust gehabt hätte, wahrscheinlich auch nichts mehr Gescheites eingefallen. Also da dürfen Sie nicht zu viel verlangen, sondern es geht natürlich um Überlegungen vorher, bevor die Pistole überhaupt gezückt wird. Ich möchte das Thema in ein paar Schritten entfalten, so wie ich das so üblicherweise tue. Ich muss aber zuerst so einen kleinen Vorlesungsteil gewisserweise in didaktischer Absicht vorwegschicken. Nämlich, es geht um Werte des Westens in dieser Ringvorlesung. Ich möchte das ein bisschen unterscheiden, was Werte sind, was Rechte sind, was Tugenden sind, weil es nämlich im Allgemeinen immer ein bisschen durcheinander geht. Da sagt man immer, ja, Menschenrechte, das sind Werte des Westens. Menschenrechte sind Rechte und Rechte basieren auf Werte innerhalb einer Gemeinschaft. Also da muss man ein bisschen aufpassen, das darf man nicht durcheinander bringen. Und Fleiß, Ordnung, Sauberkeit und so weiter, das sind Tugenden. Aber Toleranz ist auch eine Tugend, Gerechtigkeit ist auch eine Tugend, die wiederum mit Rechten und mit Werten in der Beziehung der Unterordnung steht. Also das müssen wir uns ein bisschen angucken, damit wir nachher bei der Diskussion die Begriffe nicht allzu sehr durcheinander bringen. Dann möchte ich mit Ihnen die Frage stellen, wie ist Pluralismus überhaupt möglich? Auch angesichts der Tatsache, wir haben ja jetzt gerade wieder einen neuen Akt des Terrors in Orlando, angesichts der Tatsache, dass diese Akte mittlerweile aus heiterem Himmel zu kommen scheinen, so heiter ist der Himmel natürlich gar nicht, dass sie zwar vorhersehbar sind, aber nicht wo und wann und wie, und dass wir fragen müssen, mit welchem Phänomen haben wir es eigentlich zu tun, was heißt da eigentlich noch Pluralismus und sozusagen in der Nachfolge dann auch Toleranz. Und es gibt genügend politische Bestrebungen in unserem Lande, die gerade diese Werte Pluralismus und die daraus folgende Tugend, nämlich die der Toleranz, durchaus etwas reduziert oder sagen wir weiter tiefer gehängt haben möchten. Und dann kommt dieser ganz böse Satz, ja, das hängt doch alles von der Sichtweise ab. Dem einen ist halt dieser Attentäter oder wie auch immer ein Freiheitskämpfer, dem anderen ist halt ein Terrorist. Was führt dazu, dass man eine solche Tat als Tat eines Freiheitskämpfers oder als Tat eines Terroristen bezeichnet? Ich möchte jetzt ganz bewusst auch, wenn wir über Terroristen reden, das Wort Terroristen nicht gendern. Das werden Sie Verständnis dafür haben. Gut, und dann ist die Frage, ja, also was ist das, die Unterscheidung, gibt es da eine Unterscheidung der Geister? Und dann eine Frage, gibt es eigentlich gute Argumente, wie man mit Terroristen sprechen und reden kann? Wie soll das eigentlich gehen und was wäre eigentlich ein gutes Argument gegenüber dem Terrorismus? Also beginnen wir mit ein paar Begriffsfestlegungen, was sind Werte, was sind Rechte, was sind Tugenden? Es geht ein bisschen durcheinander. Ich habe einfach mal zwei Vorlesungen genommen oder zwei Ankündigungen. Die eine kennen Sie wahrscheinlich, nämlich die hier von dieser Reihe. Aber auch andere, wenn aufgezählt wird, was sind denn so westliche Werte? Dann kommt eben Individualität, Wissen, Religion und so weiter und so fort. Und dann kommt hier Demokratie, offene Gesellschaften, Kritik bis hin zur säkularen Staat, also Trennung von Staat und Kirche. Das alles wird gern unter Werte des Westens subsumiert. Das geht aber ein bisschen durcheinander. Demokratie ist natürlich eine Frage der Verfasstheit, der offenen Gesellschaft. Das ist sozusagen eine politische Willensbildung. Das Recht auf Kritik, das ist ein Recht, Menschenrechte sind Rechte, noch keine Tugend. Meinungsrede und Glaubensfreiheit, das Freiheit von, Freiheit für, das ist nochmal ein bisschen etwas anderes. Was ist soziale Gerechtigkeit? Ist Gerechtigkeit eine Tugend oder ist Gerechtigkeit ein Wert? Chancengleichheit, Bildung, Wissenschaft. Wissenschaft ist mehr oder weniger eine soziale Veranstaltung. Zunächst mal noch kein Wert an sich, sondern ist viel Wissen ein Wert. In manchen Wissensgesellschaften würde man das sagen, ist das so. Kunst, ist das schon ein Wert? Autonomie und Subsidiarität, Freiheit, Pluralismus. Also Sie sehen, da geht bei diesem Nennen schon ein bisschen einiges durcheinander. Und ich möchte Ihnen jetzt versuchen, ein Raster zu zeigen, das ich auch hier schon ein paar Mal bei Vorträgen benutzt habe, wo es eigentlich darum geht, das ein bisschen einzuordnen und zu sagen, im Prinzip, wenn wir über Werte reden, dann reden wir natürlich auch über ethische Fragestellungen, reden auch irgendwo über Moral. Und das müssen wir jetzt ein bisschen versuchen einzuordnen. Eine Ethik das heißt der Aufbau von moralischen Sätzen, wo man also womit man begründen kann, was sozusagen als moralisch wünschenswert oder weniger moralisch wünschenswert erscheint, was man als gut oder als schlecht, als verdammenswert oder lobenswert hält, besteht meistens aus zwei Säulen in gewisser Weise. Das eine sind die Prinzipien. Diese Prinzipien kennen Sie, die haben wir immer im Mund. Das ist die, zum Beispiel die goldene Regel, also was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist eine Regel, die in allen Weltreligionen, in allen Kulturen vorkommt und bekannt ist. Ich spreche jetzt nicht über die Befolgung, sondern sage nur darüber, dass sie ist bekannt. Und auf der anderen Seite haben wir sozusagen unabhängig davon Werte, das, worüber wir ja reden wollen. Und Sie sehen aber, das heißt es nicht nur Werte, sondern Prioritäten. Das heißt, welche Werte sind wann wichtig? Welche Werte sind sozusagen bevorzugenswert vor anderen Werten? Weil wir gelegentlich ja so in Konflikt kommen, nicht? Also zum Beispiel Freiheit und Leben, und da sagt der Freiheitskämpfer ja also lieber tot als rot oder lieber tot als unfrei. Also der Verlust des Lebens ist mir weniger wichtig, oder das Leben ist mir weniger wichtig als meine Freiheit. Da sehen Sie schon, da ist eine Prioritätsrelation, was ist wichtiger? Also in dem Fall wäre Freiheit wichtiger als Leben. Ja. Und Wertesysteme können wir nur verstehen, wenn wir nicht nur über die Werte reden, sondern auch darüber reden, welche Werte in einer Kulturgemeinschaft, in einer Religion oder in einem Staat oder wie auch immer als wichtiger gelten, welche als weniger wichtig. Und wir haben immer wieder mal solche Spielchen gemacht, das können Sie selber auch machen, Sie können mal versuchen, sich zu Hause hinzusetzen, schreiben Sie mal Ihre 10 wichtigsten Werte auf, die für Sie sozusagen das sind, wonach Sie streben, was Sie für erfüllenswert halten, was Sie für wertvoll halten, was einen Wert hat. Ja, und dann versuchen Sie diese 10 Werte in eine Reihenfolge zu bringen. Und wenn Sie das mit 18 machen, wenn Sie das mit 32 machen und später nochmal mit 62 machen, dann werden Sie feststellen, dass Sie wahrscheinlich fast die gleichen Werte genannt haben, aber dass sich die Reihenfolge dieser Werte, das was wichtiger ist oder weniger wichtig, doch ganz gewaltig geändert hat. Ja, das heißt, die Priorisierung ändert sich. Und das ist auch eine Entdeckung, die Hans Küng gemacht hat in seinem Weltethos, indem er die ethischen Konstruktionen der verschiedenen Weltreligionen verglichen hat. Da hat er auch festgestellt, wir haben fast, also die Übereinstimmung von Werten, die genannt werden, sind sehr, sehr hoch. Aber die Wichtigkeit, das, was sozusagen prior kommt, was, wenn es zum Konflikt kommt, was als erstes sozusagen in Anschlag gebracht wird von diesen Werten, das ist zwischen den Kulturgemeinschaften und zwischen den verschiedenen Religionen außerordentlich verschieden. Da liegen also die Differenzen nicht so sehr in den Prinzipien oder einem kategorischen Imperativ, handle so nach der Maxime, von der du wollen kannst, das ein allgemeines Gesetz ist. Das könnten Sie auch so übersetzen, könnten sagen, ja, handle so, dass alle anderen auch so handeln könnten. Ja, das ist durchaus etwas, wo man sagen könnte, ja gut, aber damit ist noch keine Ethik aufgebaut. Denn wenn Sie sagen, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu, oder handle immer so das, dann ist das eigentlich ja nicht gesagt, was ich handeln soll, sondern es ist ein Prüfungsverfahren, ob das, was ich jetzt gerade will, ob das verallgemeinerbar wäre und ob ich das auch haben wollte, wenn es mir ein anderer täte. Das heißt, ich muss zunächst mal sagen, was ich eigentlich will, bevor ich dieses Prüfungsverfahren mache. Deshalb kommen wir mit Prinzipien allein nicht aus. Deshalb können wir mit dem kategorischen Imperativ oder mit der goldenen Regel alleine eine Ethik nicht aufbauen. Man braucht also diese Werte. Und wie gesagt, diese Werte sind sozusagen nur zu haben in einer Prioritätenreihenfolge. Nicht alle Werte können gleich wichtig sein. Aus den Prinzipien und den Werten zusammen bekommt man Normen. Eine Norm ist ein Satz, der beinhaltet, du sollst oder du sollst nicht, oder du darfst nicht, oder es ist verboten, oder es ist erlaubt. Das sind normative Sätze. Alle gesetzlichen Regeln, die wir kennen, sind auch normative Sätze. Die sind aber nicht unbedingt abgeleitet, nur zwischen Werten und Prinzipien, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu. Ein Beispiel, angenommen, Sie nehmen den Wert Leben und Sie nehmen den Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Sie wollen ungern von jemand ermordet werden, also sollen Sie selber auch nicht jemand ermorden, weil der Wert Leben wichtig ist. Für Sie und für andere. Und daraus folgt dann, du sollst nicht töten. Das heißt, ich kann einen solchen normativen Satz begründen aus den Prinzipien und aus den Werten heraus. Und dann sehen Sie natürlich gleich, wenn ich gleiche Werte habe, und aber unterschiedliche Prioritäten, dass dann vielleicht andere normative Sätze rauskommen. Und das ist der Grund, weshalb wir verschiedene Moralen haben, weshalb wir verschiedene Gesetze in verschiedenen Gemeinschaften, Kulturen, Staaten und so weiter haben. Und das heißt natürlich auch, diese unterschiedlichen Grundnormen, die gibt es. Es gibt also auch verschiedene Moralen. Und da haben wir schon den ersten Aufpunkt zu diesem Leitwort von heute Abend mit dem Pluralismus, nämlich anzuerkennen, es gibt offensichtlich amerikanische Gesetze, es gibt EU-Gesetze, es gibt britische Gesetze, es gibt Gesetze in Baden-Württemberg und die widersprechen sich unter Umständen, die sind ein bisschen, zum Teil ein bisschen anders. Und es gibt in der islamischen Theologie und in der christlichen Theologie offensichtlich ganz vergleichbare Werte, aber mit etwas unterschiedlichen Wichtungen. Daraus kommen dann auch unterschiedliche Empfehlungen, wie man sie dann in den Heiligen Schriften entsprechend nachlesen kann. Das sind also diese unterschiedlichen Grundnormen. Es gibt also als erster Merkpunkt, es gibt nicht nur eine Moral, sondern es gibt Moralen, die aus unterschiedlichen Prinzipien, die man da anwenden kann, aus Werten und unterschiedlichen Prioritäten, sich sozusagen begründen und ableiten lassen. Darunter kommen dann sozusagen als Ausdruck dieser Norm bestimmte Verhaltensweisen, das sind die Tugenden. Das sind Regeln und Verhaltensweisen. Das sind noch keine Werte. Das heißt, Sie können zwar bei jeder Tugend sagen, da liegt ein Wert zugrunde, aber die Tugend allein begründet noch keinen Wert. Fleißig, ordentlich, pünktlich und so weiter, das begründet noch keinen Wert in diesem Sinne. Ja. Gerechtigkeit könnte man als Tugend ansehen, könnte aber auch einen Wert darstellen. Gerechtigkeit, wenn es um die Weise des Handelns geht, ja, ist ein Mensch, der gerecht handelt, dann ist es durchaus eine Tugend. Wenn aber Gerechtigkeit als Wert angesehen wird, dann würde man zum Beispiel die ausgleichende Gerechtigkeit hier bei den Grundnormen ansetzen müssen. Also Sie sehen, man kann eine solche Ethik, die anderen Sachen brauchen wir jetzt nicht unbedingt, man kann eine solche Ethik sozusagen stufenweise aufbauen. Mir geht es um die Unterschiede von den Werten, von den Normen und von den Tugenden. Also Tugenden sind Handlungsweisen, die durchaus auf Werte beruhen, aber nicht identisch mit diesen Werten sein müssen. So, jetzt macht er nicht mehr. Ah ja, das ist... Dass diese Werte sich im Laufe der Zeit ändern, möchte ich Ihnen anhand eines kleinen Experiments zeigen, was die Zeitredakteure gemacht haben. Die haben einfach von 1948, seit es die Zeit gibt, bis heute mal geguckt, wie oft in ihren Artikeln, das waren ungefähr 200 Millionen Artikel, oder ich glaube 200 Millionen Wörter oder sowas, wie oft bestimmte Begriffe auftauchen oder thematisiert werden. Ja. Und diese Begriffe sind jetzt nicht unbedingt wert, aber sie sind zumindest werthaltig. Wenn Sie mal sehen, hier Zärtlichkeit und Übersinnliches, mit 48 nach dem Krieg hatte man da noch nicht so viel am Hut, da musste man eher so aufbauen. Und Sie sehen, nachdem es den Leuten offensichtlich ein bisschen besser geht, so nach 1990, geht das offensichtlich hoch. Das ist so ein Indikator, welche Werte wichtiger werden. Und das, was wir Wertewandel nennen, was man immer so mal öfters hört, so, das ist Wertewandel. Ein solcher Wertewandel besteht in einer solchen Verschiebung der Wichtigkeit von Werten untereinander. Das heißt, die Priorisierungsbeziehungen, die ändern sich. Ein anderes Beispiel hier. Mit Ehre und Befehl, da hatte man so in den Ende der 40er Jahre und in den 50er Jahren noch ein bisschen eher was damit. Das hat sich dann wohl nach 68 doch etwas geändert. Ja, ist dann doch nicht mehr so wichtig. Und das dritte Beispiel, Essen und Krankheit, dann sehen Sie, wie das sozusagen auch mit dem Wohlstand entsprechend an Wichtigkeit zunimmt. Ja, also Gesundheit oder Krankheit oder Gesundheit als Fehlen von Krankheit wird ja von vielen Leuten als ein Wert angesehen. Ich würde jetzt mal sagen, das ist natürlich eine Folge einer bestimmten Wertsetzung. Gut, müssen wir nicht zu sehr vertiefen. Ich will Ihnen nur zeigen, man kann also diese Verschiebung der Priorisierungsrelation natürlich auch in ein und demselben Kulturkreis sehen. Und so etwas finden Sie natürlich dann auch in der chinesischen Gesellschaft. Und sowas können Sie natürlich auch im arabischen Raum feststellen, wenn Sie ähnliche Analysen machen würden. Nun ist die Frage, wo kommen eigentlich diese Werte, diese Wertvorstellungen her? Die fallen natürlich nicht vom Himmel, das sind Erfahrungen von Bedürfnissen, die sich darin verdichten. Nehmen Sie den Wert Leben oder Sicherheit oder öffentliche Wohlfahrt. Es kommen natürlich auch religiös offenbarte Vorstellungen, die in solchen Werten eine sehr große Rolle spielen. Denken Sie an, Anführungszeichen, christliches Abendland, was natürlich eine religiös begründete, bis zur Aufklärung eine religiös begründete Form von Moral in die Diskussion gebracht hat oder eben versucht hat, auch durchzusetzen. Und was sich dann sozusagen nach der Aufklärung als ein Versuch herausgestellt hat, solche christliche Wertevorstellungen und diese zugehörige Priorisierung mit rationalen Mitteln zu rekonstruieren. Das war hauptsächlich auch ein Geschäft der Philosophie im 19. Jahrhundert. Dann natürlich Bestimmungen einer philosophischen Anthropologie, das heißt, Werte kommen auch daher von den Vermutungen, ja, wie, was wäre denn der Mensch, was ist er denn, was macht ihn denn aus, nicht, was unterscheidet ihn von Tier. Auch aus solchen Überlegungen kommen natürlich Wertevorstellungen. Dann Themen über Evolution und Gesellschaft, Geschichte und Politik, das sind in gewisser Weise natürlich auch Erfahrung, Diskurserfahrung und Einsichten, die sich in der Diskussion dann auch als zustimmungsfähig erweisen, die dann sozusagen in der öffentlichen Diskussion sich dann auch als Werte, als akzeptable Werte herausstellen und die dann im Laufe der Zeit immer wichtiger und wichtiger und wichtiger werden. Wir können uns mal so ein paar Werte angucken. Es ist immer schwierig, wenn man also versucht, jetzt mal Werte explizit hinzuschreiben. Ich habe das jetzt einfach mal versucht. In der dieser Wertekatalog, der ist ein bisschen erweitert, ist übrigens in der Diskussion mit Ingenieuren entstanden. Also was wäre eine zum Beispiel gute, akzeptable Technik? Aber Sie können es natürlich auch sagen, was ist ein gutes, akzeptables Gemeinwesen? Und das wären dann diese Werte, anhand deren dann man Kriterien finden kann, um etwas zu beurteilen, ob es gut oder als gut oder schlecht sieht. Also Wirtschaftlichkeit, Gemeinwohl, Stabilität der Bedingungen, Qualität des menschlichen Zusammenlebens oder des öffentlichen Zusammenlebens, dann Zuverlässigkeit, Sicherheit, Fehlerfreundlichkeit, Gesundheit, Umweltschutz bis hin zur Entfaltung persönlicher Lebensqualität. Dann sehen Sie, das sind ganz, ganz allgemeine Begriffe zunächst mal, die kann man natürlich in gewisser Weise untersetzen. Und dann kommen solche Dinge vor, die Ihnen jetzt wahrscheinlich auch bekannt sind. Eben bei der Wirtschaftlichkeit spielt eben Gewinn, Wachstum und Eigentum eine Rolle. Eigentum ist durchaus ein Wert, zumindest seit der Aufklärung. Gewinn ist zunehmend ein Wert geworden im Rahmen der Ökonomisierung unseres öffentlichen Lebens. Wachstum, da könnte man eine eigene Vorlesung drüber halten, mache ich jetzt nicht. Dann beim Gemeinwohl ist es eben die öffentliche Wohlfahrt, Rechtsstaatlichkeit gehört auch zur gehört auch zum Wert des Gemeinwohls, nämlich eine gewisse Rechtssicherheit zu haben. Sozusagen das Recht auf Rechtlichkeit, da sehen Sie schon, dass da ein fließender Übergang ist, ich komme aber gleich nochmal zu den Rechten. Dann zur Stabilität der Bedingungen gehört für uns zum Beispiel eine demokratische Verfasstheit und Gewaltmonopol und so weiter. So kann man das also untersetzen, das müssen wir jetzt nicht alles im Ausführlich machen. Aber den Pluralismus als Wert, den könnten Sie sozusagen als ein untersetzter Wert hier bei einem Bereich der Qualität des gesellschaftlichen Lebens und vielleicht auch noch als zur Entfaltung der persönlichen Lebensqualität mit dazu nehmen. Das heißt, die Zuordnungen sind nicht eins zu eins, sondern sind natürlich vielfältig, je nachdem auch, wie das philosophisch diskutiert wird. Wenn Sie jetzt das Spielchen machen und sagen, jetzt bringen wir die mal in eine Reihenfolge, in eine Priorisierungsreihenfolge, diese Werte, dann könnten Sie sehen, dass das hier, was ich Ihnen hier vorführe, sozusagen der Wertekanon von jemandem ist, der zunächst mal an Wirtschaftlichkeit denkt, dann an das Gemeinwohl, dann die Stabilität der Bedingungen, die Qualität des gesellschaftlichen Lebens etwa so mittelmäßig gerankt ist und Umweltschutz nach dem Motto, das können wir erst machen, wenn wir es uns leisten können, also das rangiert relativ weit unten. Ja. Wenn Sie da jetzt versuchen und die Entfaltung des persönlichen Lebens, also zuerst mal arbeiten, bevor der gefreulenzt wird, nicht? wenn Sie den Pluralismus als untergeordneten Wert nehmen, dann würde der hier sozusagen mittelmäßig rangieren, im mittleren Bereich rangieren. Wenn Sie eine andere Priorisierungsreihenfolge machen, nehmen wir mal jemand, der so eher etwas ökologisch gesinnt ist, dann sehen Sie auch, dass der Pluralismus hier ebenfalls im mittleren Bereich ist. Und das können Sie bei sehr vielen Priorisierungsversuchen sehen. Zusammengefasst heißt es, Pluralismus ist offensichtlich ein Wert, der nicht zuletzt gerankt wird und auch nicht zuerst gerankt wird, sondern sich bei den meisten Fällen im mittleren Bereich bewegt. Ja, egal, ob Sie jetzt jemand haben, der eher wirtschaftlich orientiert ist oder ökologisch orientiert ist oder politisch rechts- oder linksorientiert ist, dieser Pluralismus, der findet sich in der Regel irgendwo in der Mitte. Das heißt natürlich auch, dass es offensichtlich ein stabiler Wert ist, ja, der sozusagen nicht so sehr herumgeschoben wird, sondern der sozusagen fast immer die gleiche Position hat. Gut. Ich lasse das mal weg, da gibt es natürlich noch viele andere Überlegungen zu Werten, nach Max Scheler oder dergleichen, lassen wir das mal weg. Also wir haben jetzt Werte, Normen, Prioritäten, Prinzipien und jetzt kommt natürlich noch dazu, der Pluralismus ist also hier oben angesiedelt und jetzt kommt natürlich dazu, dass die Gesellschaft bestimmte Interessen hat. Und die Gesellschaft hat bestimmte Interessen, nämlich an der Durchsetzung von Normen und diese Durchsetzung von Normen nennen wir Rechte. Und jetzt muss ich ein bisschen was über Rechte sagen, weil das sehr oft mit den Wertevorstellungen und mit den Werten verwechselt wird. Unter Recht, wir müssen unterscheiden, was Rechte sind und was ein Recht ist. Also ein Recht zu haben im objektiven Sinne, stellt einen Inbegriff von einer juristischen Norm dar, mit dem Ziel, zu einer bestimmten Zeit, dass eine bestimmte Gesellschaft als verbindlich anerkannt hat. Das ist das Recht, sozusagen das geschriebene Recht. Rechte, die darin ihren Ausdruck finden, im geschriebenen Recht. Rechte sind dann Ansprüche, zum Beispiel Recht auf Freizügigkeit. Das sind Ansprüche, die von den tatsächlichen Machtverhältnissen abstrahierend, im Idealfall, bei gleichen Voraussetzungen durch jedes Mitglied der Rechtsgemeinschaft geltend gemacht werden können. Zum Beispiel Anspruch auf rechtliches Gehör. Und deren Durchsetzbarkeit prozedural ebenfalls durch Rechtsvorschriften geregelt ist. Und diese Rechtsvorschriften müssen natürlich dann legitimiert sein. Und die Grundrechte sind ganz besondere Formen von Rechten, nämlich sind die jedem Menschen zustehen, nicht nur weil er Bürger oder Bürgerin eines Staates ist, sondern weil er Mensch ist. Also die nicht aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Rechtsgemeinschaft, sondern qua Menschsein gelten. Das ist aber die Vorstellung, das ist die westliche Vorstellung von Grundrechten und von Menschenrechte sind Teil der Grundrechte, das ist eine Untermenge davon, von diesen Grundrechten. Und wir halten im Westen diese Grundrechte für universalisierbar, weil wir meinen, sie gelten für alle Kulturen, für alle Nationen, zu allen Zeiten, weil sie auf das Menschsein rekurrieren. Das ist natürlich in Klammer gesprochen eine naturrechtliche Begründung. Aber in China beispielsweise, wenn Sie mit chinesischen Studierenden sprechen, werden Sie dann natürlich ganz andere Meinungen hören. Also diese Universalisierbarkeit der Menschenrechte ist kein Selbstverständnis, wenn Sie das international diskutieren. Bei den Grundrechten, wenn wir die jetzt noch mal ein bisschen mehr entfalten, dann stehen natürlich an oberster Stelle die Menschenrechte. Auch hier haben Sie eine gewisse Priorisierung zwischen den Rechten und den Grundfreiheiten. Dann kommen die notstandsresistenten Grundfreiheiten, also das, was man sozusagen nicht ändern darf, wie Diskriminierungsverbot, ohne Strafe, ohne Gesetz. Dann Gedanken-, Gewissens-, Religionsfreiheit und darauf dann die personalen Freiheiten, die politischen Freiheiten und schließlich die wirtschaftsbezogenen Freiheiten, zum Beispiel Recht auf Eigentum. Sie sehen ja, das wird ja eingeschränkt, zum Beispiel im Grundrecht heißt es ja, im Grundgesetz heißt es, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch hat dem Gemeinwohl zu dienen. Das ist schon mal eine Einschränkung. Da sehen Sie auch eine bestimmte Reihenfolge und eine bestimmte Priorisierung, die auch hier vorgenommen wird. Diese Grundrechte, nur damit Sie es mal gesehen haben, die kann man also entsprechend aufgliedern in Lebensrechte, Menschenrechte, Bürgerrechte, Eigentumsrechte und so weiter. Müssen wir nicht in Einzelnen diskutieren. Mir geht es darum, dass Sie den Unterschied zwischen Werte und den Rechten sehen. Dass sie dann ein bestimmtes Recht haben und die Gemeinschaft davon überzeugt ist, dass wir diese Rechte haben sollen, ist natürlich Ausdruck von einer bestimmten Wertepriorisierung, ja, aber ist nicht identisch mit diesen Werten. Deshalb muss man das ein bisschen unterscheiden. Und dann kommen noch die Tugenden. Die Tugenden, die basieren natürlich auf Normen. Und Tugenden sind, wie gesagt, Verhaltensweisen. Aristoteles hat in seiner Tugendlehre immer gesagt, eine Tugend ist etwas zwischen zwei Extremen. Zum Beispiel die Tugend der Tapferkeit ist zwischen Tollkühnheit und zwischen Feigheit. Liegt sozusagen genau im richtigen Maß dazwischen. Oder die Mäßigung ist eine Tugend, die zwischen Wollust und Stumpfheit liegt, und die Großzügigkeit liegt zwischen Verschwendung und dem Geiz. Und da kann man natürlich wunderbar so versuchen, so eine Tugendlehre aufzubauen, denn das hat dann Aristoteles auch in der nikomachischen Ethik gemacht. Wir kennen dann auch solche Tugenden, sozusagen die bürgerlichen Tugenden, oder manche haben sie auch als Sekundärtugenden ein bisschen denunziert, also Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Sauberkeit. Es hieß in der Diskussion eben damals, also mit den Tugenden kann man auch ein Konzentrationslager führen. Das schließt so etwas nicht aus. Also sozusagen, die sind Werte invariant, die haben natürlich etwas mit der Stabilität von Organisation zu tun. Dann gibt es aber auch sozusagen philosophische Tugenden. Dazu gehört unter anderem die Toleranz. Das heißt also, wir haben einen Wertpluralismus und die zugehörende Tugend wäre, die Toleranz zu üben. Ohne den Wert Pluralismus zu akzeptieren, können Sie die Toleranz nicht begründen. Und dann gibt es eben noch sozusagen sogenannte unbürgerliche Tugenden wie Spontaneität, Lebendigkeit, Unbedingtheit und so weiter und so fort. Also die dann den Laden ein bisschen durcheinander bringen und ein bisschen aufmischen. Also soweit nochmal jetzt zum Aufbau. Also wir haben Prinzipien, über die werden wir nicht reden. Wir werden über Werte reden. Die Wertqualität des gesellschaftlichen Lebens inkludiert Gleichheit und Pluralität, ja, dass jeder auch nach seiner Fassung selig werden darf. Dazu gehört die weltanschauliche Neutralität, das ist die zugehörige Norm, ausgedrückt in den Grundrechten wie Gewissensfreiheit, Religionsfreiheit und individuelle Lebensgestaltung. Die zugehörige Tugend, wie man es praktizieren kann, gehört dann zur Toleranz. Und Sie können natürlich zu dieser Reihenfolge auch immer eine Pflicht definieren, das heißt, zu allen Rechten kann man auch eine Pflicht definieren und umgekehrt, das ist symmetrisch und das wäre eine Pflicht zu verstehen. Wenn Sie Pluralismus in Form von gelebter Toleranz akzeptieren wollen, dann müssen Sie sich auch bemühen, das andere in Anführungszeichen zu verstehen. Soweit jetzt zum ersten Teil. Also die Anerkennung des Wertes Pluralität erfordert dann die Haltung oder die Tugend der Toleranz. Die Frage ist, wo sind dann die Grenzen? Madame de Staël hat gesagt, alles verstehen, also tu comprends, ce n'est pas pardonner. Das heißt, alles verstehen heißt aber noch lange nicht, alles zu verzeihen. Das heißt, wenn man etwas verstanden hat, zum Beispiel Motive eines Terroristen verstanden hat, heißt noch lange nicht, dass man diese Motive billigen muss. Das heißt nur, dass man sie verstanden hat. Und was das heißt, das werden wir nachher sehen. So, wie ist also Pluralismus heute möglich? Auch nochmal einen kleinen Blick sozusagen in die Häufigkeit. Die Häufigkeit, mit der der Begriff Pluralismus politisch gegoogelt worden ist. Da sehen Sie eine Kurve, die sieht so aus, von 2008 bis heute. Was fällt Ihnen als erstes auf? Also nochmal, das ist die Häufigkeit, mit der der Begriff Pluralismus gegoogelt worden ist. In den letzten letzten 8 Jahren. Was fällt Ihnen auf? Sie nimmt ja, so die Einhüllung nimmt so leicht ab, ja, und was fällt Ihnen noch auf? Diese Schwingung, das ist jahreszeitenabhängig. Also, es ist einfach so, wenn die Leute in Urlaub sind, googeln sie weniger. Das ist ein Urlaubseffekt, das ist immer der August, das sind immer die Sommermonate. Ne? Also die Periodik, die müssen Sie sozusagen rausrechnen, ja. Aber es ist spannend, also es nimmt leicht ab, wenn Sie den Begriff, das Tolle ist noch, wo wird es gegoogelt hauptsächlich in der Zeit? Wenn Sie mal gucken, 2006 ist es hauptsächlich in Taiwan, in China, in Hongkong und in Indonesien gegoogelt worden. Also kann man viel drüber nachdenken. Dann die Häufigkeit, das interessiert uns natürlich jetzt, mit der Begriff Pluralismus als philosophischer, nicht als politischer, sondern als philosophischer Begriff gegoogelt worden ist. Da sehen Sie natürlich, dass die Semesterschwingungen noch etwas ausgeprägter sind. Ja. Aber Sie sehen, dass hier offensichtlich ein Problembewusstsein da liegt, dass sich da so hochschwingt und dann vielleicht ein bisschen in die Sättigung geht. Man könnte jetzt gucken, wo genau die Peaks sind. Das hat zum Teil natürlich auch damit zu tun, wenn gerade so eine Konferenz ist oder sowas. Dann gucken wir uns noch zum Schluss den Begriff der Toleranz an, also die zugehörige Tugend. Die sieht so aus, mit einem ganz interessanten Peak. Was meinen Sie, was da war? So kurz nach 2007?
Finanzkrise.
Ja, das auch, aber das hat mit Toleranz relativ wenig zu tun. Also wir haben ja die Finanzkrise eigentlich nicht toleriert, ne? Wir haben es akzeptieren müssen, aber wir haben es nicht toleriert. Ja, es gibt ein Ereignis. In Hamburg findet am 20. Juli ein buddhistischer Kongress mit Dalai Lama statt. Und dann schießt es natürlich hoch. Das sind natürlich dann auch immer solche Ereignisse. Aber insgesamt haben sie auch fast so, ja, fast gleich bleiben. Man darf das jetzt überbewerten und überziehen, aber es ist eine ganz schöne Illustration dafür, wie sich sozusagen, wie solche Begriffe, die dann auf Werte und auf Tugenden rekurrieren, wie solche Begriffe dann unterschiedliche Konjunkturen haben. Und die hängen natürlich von der jeweiligen gesellschaftlichen Verfasstheit ab, was gerade sozusagen als Problem empfunden wird. Das ist natürlich auch eine Frage, ob jetzt das Googlen-Verhalten unbedingt jetzt auch das Bewusstsein widerspiegelt, dass da jetzt ein Problem liegt. Unter Umständen kann das eben auch mit bestimmten Medienaktivitäten zusammenhängen. Also man darf das, wie gesagt, nicht überbewerten. Gut. Wie ist Pluralismus möglich? Ich möchte ein Prinzip einführen, das heißt, das ist der Mehrwertigkeit. Das heißt, die Akzeptanz, dass andere Wertesysteme haben und vor allen Dingen, dass die andere Prioritätsrelationen haben. Also zu sagen, okay, ich nehme zuerst mal hin, dass im Konfuzianismus oder in der chinesischen Staatsdoktrin oder in Südafrika oder in England oder im arabischen Raum nicht nur andere Wertevorstellungen, sondern auch andere Priorisierungen vertreten werden. Dass man das zunächst mal nimmt und sagt, okay, es gibt kein universales Sittengesetz, was jeder Mensch zwangsläufig erkennen müsste qua Menschsein, sondern es gibt in unterschiedlichen Kulturen unterschiedliche Moralen, die auf verschiedenen Priorisierungen von Wertesystemen basieren. Okay, das ist dieses Prinzip der Mehrwertigkeit. Akzeptanz heißt, wie gesagt, nicht, dass man sich zu diesem Wertesystem dann bekennen muss. Man muss es zunächst nur mal verstehen und zur Kenntnis nehmen und sagen, ja, das gibt es. Und das ist euer gutes Recht, dass ihr euer eigenes Priorisierungssystem habt. Also es geht nicht um die Akzeptabilität. So, aber diese Akzeptanz fordert doch zuzugestehen, dass ein solches anderes Wertesystem in seiner inneren Konsistenz und Tragfähigkeit auch zur Beurteilung herangezogen wird, zur Beurteilung für ethisch relevante Situationen in den Kulturen. Muss nicht in meiner Kultur sein, aber in den ihren Kulturen. So, in diesen anderen Kommunikationsgemeinschaften. So, dann sind auch die in diesem Kontext aufgrund Wertsystem gefallener Entscheidungen als solche Entscheidungen anzuerkennen, und es muss dann auch anerkannt werden, dass diese Kommunikationsgemeinschaften solche Entscheidungen für sich als bindend einsehen werden. Das heißt, wenn jemand nach seiner eigenen Fasson selig wird und eine Kulturgemeinschaft oder ein anderes Land andere Wertesysteme hat und die vertritt und aufgrund dieser anderen Wertesysteme andere Rechte aufbaut, andere Normensysteme aufbaut, eine andere Moral hat, und deshalb andere Entscheidungen fällt, da muss ich zunächst mal zugestehen, dass das ihr gutes Recht ist, weil das ihr Wertesystem ist, aufgrund dessen sie ihre Entscheidungen treffen. Ja, das ist der Kern des Pluralismus. Das heißt nicht, dass ich das für mein Leben, für meine Kulturgemeinschaft, für meinen Staat oder für meine Kommunikationsgemeinschaft übernehmen müsste. Das heißt zunächst nur mal zu akzeptieren, dass die das so machen. Das ist mal der erste Schritt. Moment. Ja. Und es gibt ja durchaus auch im Koranstellen, die auf so etwas hinweisen. Das sind jetzt zwei verschiedene Übersetzungen, ich nehme es bloß aus Zeitgründen die eine, die Übersetzungen differieren zum Teil ganz erheblich, je nachdem, welche Schule und welche Konfession das ist. Also die 109. Sure des Koran sagt, im Namen Allah, des Allbarmherzigen, der wird ja immer als Allbarmherziger bezeichnet, sprich, o Ungläubige, ich verehre nicht das, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre, und ich werde auch nicht das verehren, was ihr verehrt, und ihr wollt nie das verehren, was ich verehre. Ihr habt eure Religion und ich habe meine. Ende der Sure, da steht nicht drauf, haut drauf. Ne? Ende dieser Durchsage. Gut, es ist natürlich jetzt eine Interpretation, aber es ist zunächst mal das Konstatieren. Offensichtlich gibt es auch Leute, die etwas anderes glauben als ich und umgekehrt. Und ihr glaubt etwas, was ich nicht glaube, und ich glaube etwas, was ihr nicht glaubt. Und so ist es. Ihr habt eure Religion, ich habe meine. Punkt. Es gibt natürlich andere Stellen auch, das ist klar, wo es dann heißt, schlagt sie. Aber auch das kommt vor, nicht? Man muss natürlich auch sehen, dass das gilt sowohl in der Bibel wie im Koran, dass natürlich auch Zusammenstellung mit unterschiedlichen Quellen und zu unterschiedlichen Zeiten ist. Und dass es natürlich keine Texte sind, die innerlich jetzt von meinem logischen Standpunkt aus widerspruchsfrei wären. Gehen wir nochmal an dieses Prinzip der Mehrwertigkeit. Das wird natürlich einem harten Test unterzogen. Wie sieht es aus, wenn die andere Seite einen Alleinvertretungsanspruch hat? Und die sagen, also das, was ich habe, das ist die einzig wahre Religion. So sind wir im Westen natürlich im Christentum auch durch die Gegend gezogen und haben die Kolonien entsprechend missioniert mit diesem Alleinvertretungsanspruch. Dieser Alleinvertretungsanspruch gibt es ja zum Teil noch in konfessionellen Unterschieden bis zum heutigen Tage. Und dieser Alleinvertretungsanspruch wird natürlich auch formuliert, wenn wir sagen, die Menschenrechte nach unserer Vorstellung, unserer westlichen Vorstellung, seien universalisierbar. Das ist ein Alleinvertretungsanspruch. Die Frage ist, wie gut er begründbar ist. Also, der spricht natürlich dann dagegen, also die christliche Religion, der Islam, auch das Judentum hatte eine gewisse Phase, wo es einen Alleinvertretungsanspruch hatte. Und dann gibt es aber auch zum Beispiel standespolitische Regelungen, die sagen, zum Beispiel jedes Vereinsrecht sagt, innerhalb des Vereins gilt dieses Recht. Das ist natürlich eingebettet in das bürgerliche Recht und es ist klar, das übergeordnete Recht bricht das spezielle Recht. Ja? Aber trotzdem sagt man, wenn du in diesem Kaninchenzüchterverein bist, dann bist du auch diesen Regelungen davon unterworfen. Prinzip ist natürlich in einem Rechtsstaat, dass es freiwillig geschieht und nicht zwangsweise. Aber es kann dann schon Konflikte geben, also zwischen zum Beispiel dem Grundgesetz und dem BGB und der Sunna bzw. der Scharia. Die Scharia ist sozusagen das Gesetz, die Sunna ist die zugehörige Lehre, also eine Sammlung von Lehrsprüchen. Die Scharia ist sozusagen die Ausführungsbestimmung. Was Ähnliches haben sie übrigens auch im jüdischen Kulturkreis, nämlich der Talmud. Das ist sozusagen die nach der Tora kommende gesammelte Lehre und Weisheit, einschließlich von Kommentaren. Und die Mishnah, die ist dann sozusagen das Gesetz, wie geheiratet wird, wie getauscht wird, wie Zins gegeben wird und wer wegen was bestraft wird. So. Und das sind sozusagen religiöse Gesetzbücher, die durchaus eben mit den Gesetzbüchern in Konflikt kommen können, in deren Kultur sie sich gerade befinden. Ja, es gibt natürlich auch in den arabischen Staaten so etwas wie ein bürgerliches Gesetzbuch. Da herrscht nicht nur die Scharia, das ist natürlich Unfug. Ja, aber es gibt dann diesen Konflikt sozusagen zwischen der religiösen Gesetzgebung und einer öffentlichen oder staatlichen Gesetzgebung. Es gibt nur ganz wenige Gottesstaaten, in denen das so unmittelbar zusammenfällt. Selbst im Iran fällt das jetzt mittlerweile auch auseinander. Im Anfang, während der Revolution, war das zum Teil so. Dieses Prinzip der Mehrwertigkeit muss sich natürlich an diesen Konflikten bewähren. Und da muss man jetzt sagen, ja, wie sieht das aus? Muss ich jetzt die Scharia hier auf dem Geltungsbereich des Grundgesetzes akzeptieren oder nicht? So, das ist der Test für die Grenzen des Pluralismus. Ja? Wenn wir solche eine Akzeptanz fordern und sagen, also wir müssen zumindest verstehen, in welchem Rahmen die welche Beurteilungen machen, damit wir das sozusagen, wir müssen es nicht anerkennen, aber wir müssen eben sagen, es gibt es und damit wir es verstehen können, dann gibt es natürlich, da muss man natürlich auch sehen, dass es viele unterschiedliche Gerichtsbarkeiten neben der normalen Gerichtsbarkeit gibt. Es gibt die Schiedsgerichtsbarkeit, zum Beispiel bei den politischen Parteien, es gibt eine Schiedsgerichtsbarkeit in der Wirtschaft, es gibt eine Schiedsgerichtsbarkeit in Vereinen, in öffentlich-rechtlichen Anstalten, Vereinsregeln, Orden, denken Sie an Orden oder Verbände oder dergleichen, die da durchaus schon sowas wie eine Paralleljustiz aufgebaut haben, die aber, oder der sich zu unterwerfen, in einem Rechtsstaat aber immer nur freiwillig sein kann. Es kann sich niemand zwingen, einem Orden beizutreten, einem Kaninchenzüchterverein beizutreten oder einem Unternehmerverband beizutreten. Kann sich niemand dazu zwingen. Aber wenn sie beitreten, dann sind sie sozusagen auch Objekt dieser Paralleljustiz bzw. dieser separaten Schiedsgerichtsbarkeit, wobei natürlich immer gilt, das territorial geltende Gesetz, also das Grundgesetz und das BGB, bricht natürlich, wenn es zum Konflikt kommt, diese untergeordnete Schiedsgerichtsbarkeit. Kritisch wird es dann, wenn diese Schiedsgerichtsbarkeit, zum Beispiel die Scharia eben sagt, ja, wir stehen aber über dem Grundgesetz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Da finden Sie jetzt genau dann die Linie, wo das dann ein bisschen kritisch werden kann. So. Und in einem säkularen Staat kann diese Bindung nur freiwillig sein und nicht zwangsweise sein. Also man muss auch jederzeit aus einer Religionsgemeinschaft austreten können, das ist unser Selbstverständnis vom Grundgesetz. Stößt also hier der Begriff des Pluralismus durchaus an seine Grenzen? Müssen wir eine Intoleranz gegen Intoleranz entwickeln? Inwiefern ist müssen wir eine Toleranz haben gegenüber Kulturen der Gewalt? Und, Entschuldigung. Auch angesichts eben dieser alltäglichen Bedrohung, wie wir es heute erleben und von den Medien durchaus mitgespielt bekommen. Also wie sieht das aus, wenn sozusagen dieser Alleinvertretungsanspruch nicht mehr bloß diskursiv in der Diskussion angemeldet wird, sondern auch mit Gewalt angemeldet wird. Und das ist eine Situation, in der wir es dann ja offensichtlich haben. Es gibt eine Parallele beim guten alten Platon. Sokrates unterhält sich mit Thrasymachos, einem jungen Schnösel, und es geht darum, warum man überhaupt moralisch sein soll. Es geht also darum, ja, soll ich mich denn überhaupt an Moral und an Ethik oder dergleichen, an irgendwelche Regeln halten, solange ich, sagt der Thrasymachos, solange ich der Stärkere bin. Und er sagt, gerecht ist das, was dem Mächtigen nutzt, zumindest solange er der Mächtige sei. Oder Sokrates versucht natürlich, ihm beizubringen, ja, das geht natürlich nicht, das verletzte Ideale und Vernunft und Macht müssen irgendwo koinzidieren, sonst wird das irgendwo unmenschlich. Das juckt den Thrasymachos gar nicht und Sokrates wird auch nicht richtig mit ihm fertig. Ja. Es ist genau der Zyniker, weiß ich, wer die Szenerie vielleicht kennt, die Clockwork Orange, ja, wo Gewalt ausgeübt wird und alle moralischen Vorhaltungen, ja, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Dann sagt er, ist doch mir wurscht, solange ich der Mächtige bin. Ja, dir geht es vielleicht auch mal so. Nö, solange ich der Mächtige bin, eben nicht. Ja? Also es ist eine ganz zynische Argumentation, die sozusagen Gewalt als Gewalt nicht rechtfertigt, sondern einfach zulässt oder unfraglich zulässt. Und das ist sowas wie so eine Art Realpolitik dieses jungen Thrasymachos. Nicht? Die Moral ist nur der Schutz für die, die nichts haben, nichts können und keine Macht haben. Wenn ich aber Macht habe, ja, das ist wie der Unterschied zwischen Herde und Hirt. Bin ich der Hirt oder bin ich die Herde? Ja, und solange ich nicht die Herde bin, ja, habe ich doch die Macht. Also warum soll ich die dann irgendwie verantworten müssen? Der Schmerz der anderen ist nicht der eigene Schmerz. Und solange ich der Stärkere bin, kann der andere mich auch nicht so behandeln, wie ich nicht will. Er kann sich also zum Beispiel auch nicht rächen. Deshalb muss ich, wenn ich eine solche Position vertrete, gucken, dass ich auch der Mächtige bleibe, sonst geht es mir schlecht. Das heißt, ich muss die Macht um der Macht willen erhalten. Und dann kriegen Sie diese Verselbstständigung der Gewalt, um die Macht aufrechtzuerhalten. Und das können Sie ja zum Beispiel in Syrien durchaus beobachten. Gerechtigkeit ist also nicht das, was dem Schwächeren, sondern dem Stärkeren nützt. Wenn Sie das als Konsequenz zulassen, Und Sokrates wird mit dem Kerl nicht so richtig fertig, wenn Sie den Dialog im Platons Politeia lesen. Dann würde das bedeuten, dass Recht außer der faktischen Gewalt keine weitere Legitimation kennt. Es ist einfach nur, das Recht ist stärker dann noch. Und das bedeutet natürlich auch, das bedeutet natürlich auch letztes, dass es keine irgendwie einsehbare oder konventionell konstituierte Sittengesetz gibt. Es gibt keine Moral, es gibt sozusagen nur Interessen und die Art und Weise, wie ich Interessen durchsetzen kann. Das ist eine Konsequenz dieser Haltung von Thrasymachos. Und eine Lösung wäre dann, dass man Gewalt nur dann ausüben soll, und darauf kam auch die Aufklärung und Locke mit seinem Staatsvertrag, der von der Gemeinschaft dazu legitimiert ist. Und diese Legitimation basiert letztlich auf den von der Gemeinschaft akzeptierten Werten. Sonst hat alles sozusagen keinen Wert mehr. So, mit diesem Instrumentarium versuchen wir jetzt die Frage zu beantworten, wer ist jetzt Terrorist und wer ist Freiheitskämpfer. In einem Blog schrieb mal, habe ich Folgendes gefunden. Hat dein Terror Erfolg, bist du am Ort des Geschehens nachträglich ein Freiheitskämpfer. Misslingt dein Freiheitskampf, bist du am Ort des Geschehens nachträglich ein Terrorist. Und Außenstehende werten das Geschehen nach eigenem politischen Gusto, mal so, mal so. Spätestens ab dem Moment, da dein Freiheitskampf Menschenleben kostet, wirst du von den direkt Betroffenen erstmal als Terrorist eingestuft werden. Die genaue Bezahlung für deine Taten erteilt dir irgendwann mal die Geschichtsschreibung. Ist das also eine Frage der Mehrheit? Wir definieren jetzt mal in Anlehnung an eine Arbeit, die zwei Assistenten von mir gemacht haben. Ein Terrorist ist jemand, der andere erschreckt. Terror ist ja das Schrecken. Jemand ist ein Terrorist, wenn die Menge der durch ihn Erschrockenen eine weltweite Mehrheit darstellt. Dasselbe wird zum Freiheitskämpfer, wenn die Menge der durch ihn Unerschrockenen zunimmt und die Menge der Erschrockenen zur Minderheit wird. Und dasselbe wird zum Held, wenn die Menge der Erschrockenen gegen Null geht. Das wäre so eine äußere, sozusagen von außen her angelegte operationale Definition. Die ist zunächst mal amoralisch, das heißt, sie benutzt keine Wertevorstellung. Sie sagt nur, wenn die sich nicht erschrocken fühlen, dann ist es kein Terrorist, und wenn die sich erschrocken fühlen, ist es einer. Das ist eine rein operationale Definition. Eine Heldentat wäre eben dann, die Menge derer, die durch den Gewalttat erschrocken sind, geht dann gegen Null, und die Menge derer, die sich durch den Gewalttat als Befreite deuten, sind nahezu alle Menschen. Wenn Sie mal sehen, wie das gelaufen ist mit der Interpretation des Stauffenbergs-Attentats. Wir würden heute wahrscheinlich diese Tat auch als Befreiung ansehen, wenn sie gelungen wäre. Bis ungefähr Mitte der 50er Jahre war Stauffenberg auch noch in der Bundesrepublik mehrheitlicher Meinung ein Verbrecher, der sozusagen der Wehrmacht in den Rücken gefallen ist. Nicht? Also da ändern sich dann die Beurteilung, die sind nicht stabil. Ja? Deshalb eben dieser Block, der sagt, naja, letzten Endes sagt es dir die Geschichte, ob du ein Terrorist geworden bist oder nicht. Wir können aber ein bisschen genauer hingucken. Ein Terrorist ist ein Erschrecker. Also X, der Terrorist, erschreckt durch die Tat Z eine Person Y. Das ist irreflexiv, weil er sich nämlich nicht selber erschrecken kann. Er kann nur andere erschrecken. Aber ein Befreier hingegen kann sich selber befreien. Das heißt, Befreier sein und Erschrecker sein sind rein logisch keine austauschbaren Begriffe. Also schon von der Logik her funktioniert es nicht. Das gilt allerdings natürlich nur für Freiheitskämpfer, die auf der Ebene eines systemimmanenten Freiheitskampfs agieren. Also das ist nochmal eine kleine Abschüttung. Aber wer ist nun der Freiheitskämpfer und der Terrorist, wenn Sie sich angucken? Weiß ich, ob Sie den hier kennen? Wissen Sie, wer das ist? Das ist der Andreas Hofer. Gilt für uns heute als Freiheitskämpfer. Aber ist hingerichtet worden als Aufrührer, Terrorist, Bandit, Gangster und so weiter. Das ist Stauffenberg. Den hier kennen Sie wahrscheinlich nicht. Das ist der Herr Dr. Burger aus Innsbruck. der für die Autonomie der Südtiroler Region gekämpft hat und im Rahmen dieses Freiheitskampfs in Anführungszeichen auch mal so ein paar Strommasten umgelegt hat. Da gab es auch Verletzte dabei. Der ist dann auch ins Gefängnis gekommen. Ja. Heute hat die Region Südtirol weitgehend autonome Rechte mit eigener Sprache und eigener Verwaltung. Kennen Sie den da? Das ist Menachem Begin. Der Mann, der später den Nobelpreis zusammen mit Arafat bekommen hat. Menachem Begin hat beim Kampf, als es um die Besetzung Palästinas ging und als man dann den Briten von diesem Mandatsgebiet den eigenen Staat Israel sozusagen erkämpft hat, Menachem Begin hat im Laufe dieses Kampfes das King David Hotel in die Luft gesprengt mit 120 Toten. Zivilisten. Später war er Ministerpräsident und Friedensnobelpreisträger für die palästinensisch-israelische Aussöhnung. Den kennen Sie, da können wir viel darüber diskutieren, den kennen Sie und den kennen Sie natürlich auch. So, wer ist Freiheitskämpfer, wer ist Terrorist? Ja. Wir müssen es nicht durchdiskutieren, aber da würden wir wahrscheinlich, wir können nachher natürlich noch ein bisschen bei der Diskussion darüber diskutieren. Feststellt auf jeden Fall, rein logisch gesehen, kann man den Terroristen nicht durch den Freiheitskämpfer ersetzen. Das ist unabhängig von jedem Kontext, denn in der Relation X erschreckt Y, X befreit Y, können die Personen nicht identisch sein hinsichtlich ihrer Bestimmung zum selben Y, das heißt das, was sie tun. Also es ist offensichtlich ein Unterschied und damit kann man die Geister natürlich auch ein bisschen, unterscheiden. Es geht natürlich letzten Endes darum, wann ist Gewalt legitim. Ja. Und wenn man der Auffassung ist, dass Gewalt überhaupt nicht legitim ist, dann natürlich jeder, der Gewalt benutzt, zumindest in diesem Terrorverdacht. Und heute sind unsere Urteile ja relativ klar. Das war das Attentat an Herrenhausen, das war sozusagen die Vorgängergeneration der RAF und das ist das geistige Oberhaupt Abu Bakr al-Badaghi, des heutigen sogenannten Islamischen Staats. Und Hertz und Petersen haben jetzt daraus gefolgert, die Entscheidung darüber, ob im Einzelfall der Vorwurf des Terrorismus oder das Lob des Freiheitskämpfers berechtigterweise zutrifft, fällt die jeweilige Meinung der Betroffenen, also die am Diskurs beteiligten Gesellschaften, das heißt also die Erschrockenen und die Befreiten, je nachdem. Und da sehen Sie auch, die Geschichte hat ja oft einen Switch, einen solchen Interpretationsswitch gemacht zwischen dem, was Terror ist und was Freiheitskampf ist. Gut, das heißt, dass dann auch nicht der Gewaltakt an sich, falls man den nicht moralisieren möchte, als Gewalt überhaupt, terroristisch ist, sondern er wird dazu, indem man ihm einem Terroristen zuschreibt, den Gewaltakt also im Rahmen einer Erschrecker und ausdrücklich nicht im Rahmen einer Befreiungsrelation liest, interpretiert und kontextualisiert. Und da sehen Sie natürlich, dass hier die Grenzen des Pluralismus schon gezogen sind, gegenseitige Anerkennung von Pluralismus und damit gegenseitige Toleranz zwischen Wertesystemen, die unterschiedliche Positionen zur Legitimation von Gewalt beinhalten, schließen sich auf der analytischen Ebene aus. Realpolitisch wird sie leider natürlich bis zum heutigen Tage akzeptiert. Wir machen ja Geschäfte mit Staaten, die den Terrorismus ganz offenkundig unterstützen. Also zwischen der analytischen Analyse der Philosophen und dem politischen Realismus ist dann ein Unterschied. So, kriege ich noch ein paar Minuten? Wenn wir jetzt die Frage angehen, wie könnte man mit dem Terror ins Gespräch kommen und vor allen Dingen mit den Terroristen, wenn das so ist? Wie weit muss unser Pluralismus gehen, dass wir mit denen auch reden können? Dann müssen wir eigentlich die Gründe für den Terror und die Gründe für den eigentlichen Terroristen, warum jemand Terrorist wird, warum er das tut, unterscheiden. Da kann ich relativ schnell drüber gehen, weil das ja auch schon vielfach diskutiert worden ist. Natürlich gibt es religiöse und weltanschauliche Ziele sozusagen als Motivationskerne für den Terror. Cicic hat mal gemeint, wie unsicher müssen die eigentlich in ihrem Glauben sein, dass sie sich von Mohammed-Karikaturen so aus dem Gleichgewicht bringen lassen, dass sie gleich ein Attentat vom Zaun brechen. Daraus gibt es nachher dann eine ganz interessante Folgerung, die dann noch ganz zum Schluss kommt. Dann gibt es natürlich Verteilungskämpfe, auch diese Ursache von Terrorismus, natürlich Armut, aber nicht nur. Was vielleicht noch viel entscheidender ist, ist der Entzug von Anerkennung als Auslöser, was wir vor allen Dingen in der arabischen Welt haben, aber nicht nur. Und die eigene Doktrin ist in den Anfangsmaßen meistens wichtig, verflüchtigt sich aber dann oder verliert an Wichtigkeit, wenn sich die Gewalt sozusagen verselbstständigt. Das ist dann der sogenannte Wallenstein-Effekt. Wallenstein hat ja seine Truppen dadurch bezahlt, dass er gesagt hat, holt's euch von den Gebieten, die ihr erobert. Und dann hat er sozusagen diese marodierenden Truppen gehabt, diese Warlords. Und da hat der Krieg sich sozusagen selbst ernährt. Und dann ging es nicht mehr darum, für welches Ziel diese Gruppen kämpfen oder für wen, sondern nur, dass sie Soldaten bleiben und sich auf diese Art und Weise ernähren können. In Schillers Wallenstein kann man das schön nachlesen. Und dann gibt es natürlich auch ökonomische Hintergründe, nämlich Finanzierungsmodelle des Terrors. Familien von Selbstmordattentätern werden im Allgemeinen von den Hintergrundorganisationen sehr gut finanziell abgepolstert. Und es gibt natürlich auch Bezüge zur internationalen Kriminalität, also zu mafiösen Strukturen. Das ist durch die Literatur auch gut belegt. Ich gebe Ihnen dann noch die Literatur dazu. Wirken tut der Terrorismus dadurch, nicht indem er sozusagen militärisch erfolgreich ist, sondern als eine Kommunikationsstrategie. Und das ist nachher entscheidend dafür, wenn wir sagen, wir können dem Terrorismus begegnen. Wir können ihm nicht mit militärischen Mitteln begegnen, wir müssen ihn auf derselben Ebene begegnen, wie er sozusagen seine Wirkung angelegt hat, nämlich als Kommunikationsstrategie. Das heißt, wir müssen kommunizieren. Die mediale Gegenreaktion wird im Allgemeinen immer eingeplant. Auch das weiß man heute sehr gut durch sozusagen Insider-Informationen. Die Botschaft ist die, euer System ist verlässlich, eure Organisation und Funktion können wir jederzeit nachhaltig stören. Dadurch können wir die ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Regimes verändern, ja, indem wir Vertrauensverlust, Angst, Unsicherheit, Polarisierung, Instabilität sehen und auf die Art und Weise gleich auch noch bei entsprechend psychisch instabilen Leuten Sympathisanten und Unterstützer rekrutieren können. Bei den Gründen für den Terroristen selbst muss man unterscheiden, ob das altruistische oder egoistische Gründe sind, ob er bereit ist zu sterben oder nicht. Das ist so eine Fallunterscheidung, das können Sie sich in Ruhe mal noch angucken. Sie kriegen ja auch die Folien und den Aufsatz dazu. Darüber müssen wir nicht allzu sehr diskutieren. Entscheidend ist aber, wenn jemand bereit ist zu sterben, haben Sie natürlich kein Drohpotenzial. Womit wollen Sie den Terroristen bestrafen oder durch eine Strafe abschrecken und sagen, wenn du das aber machst, dann, wenn er selbst bereit ist, dann als letzte Antwort in diesem Kommunikationsakt seinen Tod einzugehen. Nicht? Also das wirkt nicht, das heißt, man muss es vorher machen. Was könnten also gute Argumente sozusagen dagegen sein? Müssen wir sich zuerst mal angucken, was Argumente sind. Wie gesagt, man muss es über eine Kommunikationsstrategie machen und man kann sozusagen nur auf derselben Ebene arbeiten, nämlich auf der Kommunikation. Und das besteht aus Rede und Gegenrede und da muss man sich überlegen, was Argumente sein können. Eine Argumentation ist eine soziale Veranstaltung. Emma von Emmeren schreibt, verbale, soziale, rationale Tätigkeit, um eine vernünftige Kritik der Akzeptanz eines Standpunktes überzeugend darzulegen, und zwar durch die Vorlage einer Konstellation von Aussagen, die die Behauptung in dem fraglichen Standpunkt zum Ausdruck bringen, rechtfertigen oder sie widerlegen. Das ist also ein Argument, das ist eine komplizierte Angelegenheit. Wichtig ist, Bilder sind noch keine Argumente. Und wenn jemand, das hat schon Aristoteles gewusst und nachher hat es auch Thomas von Aquin gesagt, wenn jemand keine Prinzipien hat, kommt Prinzipia negante. Das heißt, wenn er sich überhaupt nicht auf Prinzipien einlässt, weil ihm nämlich das egal ist. Ja? Also wenn er sozusagen auch keine Priorisierung von seinen Werten angeben kann, wenn ich gar nicht weiß, was ihm eigentlich wichtig ist und was ihm nicht wichtig ist, ja, dann kann ich auch nicht mit ihm diskutieren oder nicht diskutieren. Ja? Und das ist das Gefährliche am Terrorismus, weil sich da ja zum Teil die Gewalt verselbstständigt. Die Gewalt, man kann nicht sagen, dass sie einen Eigenwert bekommt, aber sie bekommt ein derartiges Gewicht, dass alle anderen Argumente sozusagen nicht mehr angreifbar sind. Man kann sogar noch nicht mal mehr fragen, an was glaubst du? Todenhöfer hat ja solche Gespräche geführt und da kam ja eigentlich mehr oder weniger Unsinn heraus, obwohl es fast sogar offizielle Gesprächspartner des IS waren. Ja, wir wollen also zuerst Istanbul erobern, dann Rom und dann Washington. Ja, ja wozu? Ja, dass die Ungläubigen aus der Welt sind. Ja. Aber wofür das Ganze? Ja, das wird irgendwo nicht ganz klar. Nicht? Also das ist ein bisschen so die Welt als Wille, aber ohne Vorstellung. Man weiß nicht so richtig, wo es hin soll. Und dann können Sie natürlich schlecht diskutieren, da wird's problematisch. Auch Bilder sind zunächst mal noch keine Argumente, sie sind eigentlich nur affirmativ. Seht, wir demütigen euch, wir haben Macht über einige von euch, ihr seid verletzlich, es kann jeden von euch treffen. Das ist die Botschaft dieser Bilder. Ja. Und natürlich entsprechende Unsicherheit zu sehen. Und in einem solchen Fall hat der Machiavelli dann gemeint, naja, also wenn man mit denen nicht richtig reden kann, zu einem schlechten Fürsten, dann nimmt er den Fürsten, kann niemand reden, gegen ihn gibt es kein Mittel als das Eisen. Aber genau das Eisen ist die falsche Strategie, weil es der Terrorismus eine Kommunikationsstrategie ist und kein militärisches Unterfangen. Es gibt natürlich entsprechende Übergänge. Wo also der Pluralismus keinen Wert darstellt, kann man natürlich auch keine Toleranz gegenüber den anderen Argumenten aufbauen, dann wird es schwierig. Man kann also nur argumentieren, wenn das, was einer Ausgangslage sozusagen Argumentation zwingend ist, interkulturell, invariant, eingeschaltet und verallgemeinert werden könnte. Man müsste also suchen, wenn man mit Terroristen reden möchte, was wäre denn, egal ob er jetzt Terrorist ist oder nicht, überhaupt wichtig für ihn oder was für ein Punkt wäre. Um das rauszukriegen, braucht man eine bestimmte Vorlaufzeit. Das heißt, philosophische Argumentation ist natürlich für aktuelle Notfälle denkbar ungeeignet. Also Sie sollten keine Philosophen dann in die Taskforce schicken. Ja. Also wie soll es dann gehen, mit denen zu sprechen? In der Regel stehen ja hinter den Selbstmordattentätern Leute, die alles andere als bereit sind, selbst in den Tod zu gehen. Das ist ja das Interessante. Nämlich die das ganze Ding auch finanzieren. Also, müsste man die vielleicht fragen, was habt ihr denn davon? Was willst du, was hast du davon? Kann ich dir das, was du willst, eigentlich auch so geben, ohne dass du töten oder zerstören müsstest? So, und dann sind wir aber auf der Ebene der Lösegeldverhandlungen. Mit Geld, Anerkennung oder Kompensation, wie auch immer. Dann ist die Frage wieder, naja, auf der einen Seite kann man Motivation zur Sprache bringen, schon mal einen Einstieg ins Gespräch, aber wiederum auf der anderen Seite die Gefahr der Erpressbarkeit, weil es dann gleich sozusagen in die Lösegeld-Variante geht. Und die Israelis haben eine Gegenstrategie, die haben dann gesagt, mit Terroristen grundsätzlich nicht verhandeln und die Geiseln als bereits Gefallene anzusehen. Darüber kann man natürlich auch darüber diskutieren. Ich kürze das mal ab. Sozusagen den Terroristen zu sagen, ich nehme deine Verwandtschaft als Geisel dafür. Das heißt, wenn du dich in den Tod da schickst, aber dann werde ich Dinge tun, die deiner Schwester und deiner Mutter nicht recht sind und ich werde dich nicht würdig beerdigen und ich werde irgendetwas tun, was mit deinen moralischen Vorstellungen oder vielleicht Erwartungen auch nicht vereinbar sind oder ich werde versuchen, noch bevor du dich selber erschießt, dich von einer Frau erschießen zu lassen, dann kommst du zum Beispiel nicht ins Paradies nach bestimmten Vorstellungen. Ja. Also zu sagen, es nützt dir ja selbst nichts außer deinem Tod, dass man Zweifel sät an einem künftigen, vielleicht religiösen oder jenseitigen Nutzen. Aber das ist natürlich, das geht ein bisschen in Richtung Geiselnahme. Nicht? Also man kann, es hat sich halt auch erwiesen, dass, was weiß ich, wenn man für einen Selbstmordattentäter dann ein ganzes Dorf bombardiert oder den Erdboden gleich macht, dass es die Konflikte nur verschärft und nicht löst. Also so kann es offensichtlich auch nicht funktionieren. Nun sagte Cicic, wenn ich da nochmal drauf aufsetzen darf, warum sind die denn so unsicher in ihrem Glauben, dass sie sich von Muslimkarikaturen oder eben überhaupt der Existenz anderer Wertesysteme derartig aus dem Häuschen bringen lassen? Vielleicht wäre es wichtiger, Sie in Ihrem eigenen Glauben zu stärken, beziehungsweise Ihnen Möglichkeit zu geben, Ihren Glauben so zu leben, wie Sie wollen, ohne zu befürchten zu müssen, dass Sie untergebuttert werden. Ja, warum leben denn die beiden Konfessionen, katholisch und evangelisch, mittlerweile friedlich in Deutschland nebeneinander und führen nicht dauernd einen 30-jährigen Krieg? Weil natürlich erstens die Verteilungskämpfe vorbei sind, weil es allen Leuten gut geht und weil man sich seines Glaubens sicher sein darf. Ja, man wird nicht mehr von anderen angegriffen, sondern sie akzeptieren das. Ja, da braucht man sich auch entsprechend nicht mehr zu wehren. Also, das heißt, man müsste vielleicht gucken, ob man Rahmenbedingungen schaffen kann. Das hat natürlich eine sehr allgemeine politische Forderung zugegebenermaßen, sodass sich der Gläubige seines Glaubens sicher sein kann. Dann geht vielleicht auch die Neigung zum Terrorismus weg. Umgekehrt gilt dann, erst die Toleranz und das Akzeptieren von Pluralismus würde es dann gestatten, einen Glauben überzeugend leben zu können, ohne Angst vor Verunsicherung und Zweifel an der eigenen Rechtgläubigkeit haben zu müssen und deshalb auf einen anderen Meinung draufhauen zu müssen. Das heißt, wir müssen also die Bedingung für ein Leben des Glaubens als ein verantwortliches Handeln, jetzt kommen wir wieder auf das zurück, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich dem anderen zubillige, dass er nach seinem Wertesystem handelt, in seinem Verantwortungsbereich, in seinem Territorium, dass die Tatsache, dass es andere Glaubenssysteme gibt, anerkennt, anstatt eine uns fremde Religion oder Weltsicht zu bekämpfen. Die Bedingungen des Konflikts müssen aber so sein, dass die andere Seite sich sozusagen diese Toleranz und das Anerkennen von Pluralismus auch leisten kann. Pluralismus muss man sich leisten können. Und wenn Sie das sehen, es gibt eine interessante Diskussion über den Lockerbie-Fall. Sie wissen ja, das war 21. Dezember mit 259 Insassen und 11 Bewohnern Todesfälle. Verhaftet wurde dann der Al-Megharbi, der dann nachher begnadigt worden ist. Da gibt es auch eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, also sozusagen der Täter hat ein Gesicht. Und da gibt es durchaus der Versuch von Diskussionen mit den Hintermännern und mit diesem Menschen ins Gespräch zu kommen, warum er das tut. Um zu verstehen und dem anderen auch zu und auch ihm verständlich zu machen, weshalb wir das mit diesem Lockerbie-Anschlag auch nicht ganz so gut fanden. Ja? Das heißt, aber schöner wäre es natürlich, wenn man ein Gespräch vorher führen könnte, aber als Mindestbedingung, dass man wenigstens nachher versucht, da mal darüber zu reden, das ist dann ganz, ganz schwierig. Ich habe das deshalb ein bisschen vor Ort mitbekommen, weil in dem Dorf, in dem ich wohnte, ein junger Mann in diesem Flugzeug saß, das war seine erste USA-Reise oder versuchte erste USA-Reise, und die Mutter dieses Sohnes dann aus unserem Dorf versucht hat, mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen, weil sie sagte, die haben das Recht, meine Trauer, meine Wut und meinen Hass zu spüren und das müssen die spüren und ich habe das Recht, auch zu verstehen, warum die das gemacht haben. Und die sind in der Tat ins Gespräch gekommen. Aber das ist natürlich eine ganz, ganz schwierige Kiste, nicht? Weil der Terrorismus ja zubilligen, dass der andere trauert und dass dem Leid widerfahren ist. Und die Mutter muss zubilligen, dass er das aus irgendwelchen Motiven heraus macht, die er vielleicht als Freiheitskampf oder so etwas bezeichnet. Und dann sehen nachher, nach einer Weile des Gesprächs, stellt man vielleicht fest, oder nach einem Jahre- oder jahrzehntelangen Dialog, dass man sich dann doch in irgendeiner Weise vielleicht annähern kann. Gut. Da kann man sich Überlegungen machen über Minimalvoraussetzungen, Beginn, wie man überhaupt so sozusagen anfangen kann. Also man muss gegenseitig sozusagen die Wertsysteme übersetzen mit dieser Frage nach dem Warum. Warum tust du das? Erklär mir das doch mal überhaupt, dass ich das sozusagen in meinen Begriffen auch verstehen kann. Dieses Verstehen, das muss sprachlich, begrifflich und pragmatisch sein. Denken Sie an den Heiligen Krieg. Der eine meint, unterhalt im Krieg, der Krieg gegen die Ungläubigen. Die Stelle heißt, zieht aus, leicht und schwer und streitet und eifert mit Gut und Blut für aller Sache. Ja, viele Imame interpretieren das als der innere Kampf um den rechten Weg in der persönlichen Glaubensausbildung und nicht sozusagen als Kampfansage, als militärische Kampfansage gegen ungläubige Staaten. Wichtig ist auch immer, dass man dem anderen sein Gesicht lässt und dass man irgendwann mal zu dem Punkt kommt, wo man sagen kann, wir sind uns zumindest in dem Punkt einig, dass wir uns uneinig sind. Ja, das ist ja oft auch so eine Formel. Aber wenn man schon mal so weit ist, hat man schon eine gewisse Ritualisierung auch des Dialogs erreicht. Ja, wir stimmen darüber ein, dass wir nicht übereinstimmen, aber wir reden wenigstens miteinander. Wir haben ja im Westen Argumente gegen Gewalt. Aber die sind eigentlich nur dann glaubwürdig, wenn wir unsere eigenen Vorstellungen über Menschlichkeit und Bedingungen des verantwortlichen Handels auch wirklich umsetzen können. Ja? Wir sind ja im Augenblick nicht so richtig glaubwürdig. Und diese wechselseitige Anerkennung von Wertesystemen verlangt ja auch, dass wir dem Terrorismus kein moralisches Vakuum bieten, in das er sozusagen leicht und ungestört eindringen kann. Sei es religiös fundiert oder auch nur Terrorismus, der wie beim Thrasymachos eben dann jegliche sittliche Grundlage negiert. Und dieses moralische Vakuum ist, um eher zu verhindern, je bewusster wir uns unsere eigenen Werte machen, und deshalb ist diese Vorlesungsreihe auch so wertvoll, dass wir uns an unsere eigenen Werte, sittlichen Grundlagen und Glaubensinhalte besser bewusst machen und dann auch den Mut haben, sie zu leben, zu verstehen und für sie zu werben. Cicero hat einmal gesagt, ich übersetze es gleich: Wer behauptet, man müsse nur auf die Mitbürger Rücksicht nehmen und nicht auch auf die Fremden, zertrennt das Band, das die Menschheit vereint. Dieses Band, was die Menschheit vereint, das sollten wir uns in der Diskussion auch immer wieder bewusst machen. Ich denke, denn ohne eine glaubwürdige Diskussion um Gerechtigkeit wird der Terror wohl nicht verschwinden. Die Literatur gebe ich Ihnen dann an, die können Sie dann nachgucken, das wollen wir jetzt nicht mehr weiter diskutieren. Das war eigentlich meine Botschaft und dann machen wir hier jetzt dann Vorhang zu und lassen die Fragerunde. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Klaus Kornwachs, für diese Ausführungen. Ich denke, hinter all dem steckt ein sehr altes philosophisches Problem. Wie tolerant können wir sein gegenüber denjenigen, die die nicht Bedingungen von Toleranz zerstören wollen, ja, die die Toleranz abschaffen wollen? Das ist eine harte Nummer.
Das haben wir aber so lange gebraucht.
Ja, da kann man noch länger brauchen, glaube ich. Ich denke, an einer Stelle würde ich womöglich ein paar Dinge anders sehen. Ich glaube, dass der Begriff des Freiheitskämpfers bei diesen Modellen von Hartz und Petersen, da stimmt was für mich nicht. Ich glaube, dass es eine sehr interessante Frage ist, zu diskutieren, kann es überhaupt in einer funktionierenden Demokratie, die vorausgesetzt, Freiheitskämpfer geben? Ist ja schon da, die Freiheit.
Also Freiheitskämpfer jetzt, die Taten machen, die von anderen als Terror interpretiert werden könnten.
Ja, kann man sie dann überhaupt noch als Freiheitskampf interpretieren, wenn bereits Demokratie herrscht?
Das war ja der Grund, weshalb die meisten Leute in der Bundesrepublik Deutschland die Taten der RAF von vornherein als Terror angesehen haben. Weil sie gesagt haben, die bekämpfen eigentlich eine Chimäre, die sagen, wir seien ein präfaschistischer Staat und unterdrückte Arbeitermassen oder was da noch so alles so dazu kam. Ja, gegen was kämpfen die eigentlich? Die kämpfen eigentlich gegen eine Chimäre. Das ist kein Freiheitskampf, sondern das ist Terror. Und dieser Terror hat sich ja in der Tat auch, wenn man sich dann die Kassiber anguckt, in gewisser Weise auch verselbstständigt. Das heißt, das, was man immer wieder beobachten kann, dass bei so einer Bewegung dann die Beweggründe nachher immer weniger eine Rolle spielen, sondern sich die Bewegung dann sozusagen durch Gewalt aufrechterhalten werden muss und dann schiebt sich die Gewalt sozusagen als primärer Wert, vielleicht nicht, aber als primärer Kriterium in den Vordergrund der Beurteilung und nachher auch der Motivation der Handlung. Das ist schon völlig richtig. Ja, deshalb schränken die auch ein, ich bin da ein bisschen schnell drüber weggegangen, deshalb schränken die auch ein. Das gilt natürlich nur im Freiheitskampf, wenn die sozusagen unterschiedliche Territorien und Systeme haben.
Okay. Nun gut, Sie sind dran, wenn Sie wollen. Haben Sie eine Frage, eine Anmerkung? Jawohl, hier sehe ich was, da sehe ich was. Sie zuerst, dann Sie.
Wie vernunftgesteuert ist ein Terrorist?
Ich wiederhole die Frage für unsere Aufnahme. Sie fragen, wie vernunftgesteuert ist ein Terrorist?
Die erste ausweichende Antwort ist die Unterscheidung von verschiedenen Binnenrationalitäten. Was uns vernünftig erscheint, muss dem anderen nicht vernünftig erscheinen. Es gibt viele Leute, die sagen, der Kapitalismus, ich will jetzt gar keine Kapitalismuskritik machen, sondern der Kapitalismus, den muss man ein bisschen abtönen, marktwirtschaftlich und so weiter, aber ist eigentlich das einzige wirtschaftlich vernünftige System, was es überhaupt gibt, weil alles andere funktioniert nicht. Hier wird ein Vernunftbegriff benutzt, Homo economicus und so weiter, also jeder wird vernünftigerweise auf seinen eigenen Vorteil achten unter Rahmenbedingungen eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenlebens. Und wenn man das tut, dann entwickelt sich das ganze System auch vernünftig. Es gibt andere Leute, die sagen, das ist in meinem Weltbild überhaupt nicht vernünftig, sondern das befördert nur die Gier. Wir müssen eigentlich bescheidener sein, religiös leben und uns nach den Geboten unserer Religion richten. So. Wenn Sie diese Prämissen nehmen, dann können Sie auch logisch daraus ableiten, also muss ich das und das und das tun und dann muss ich den Kapitalismus ablehnen. Sie haben sozusagen unter unterschiedlichen Prämissen den gleichen Verarbeitungsapparat, sozusagen das, was Sie als formale Vernunft ansehen. Ja? Nur diese Binnenrationalität ist eine andere als die, weil sie von anderen Prämissen ausgeht. Aber welche übergeordnete Rationalität würde jetzt sagen, welches die bessere Prämisse ist? Ja? Nach der Aufklärung sagen wir, religiöse Prämissen sind Privatsache, die können sich nicht argumentativ auf die Gestaltung des Gemeinschaftslebens auswirken. Und dann sagen wir auch noch, ja, das universalisieren wir, so wie mit den Menschenrechten, und das ist eigentlich die übergeordnete Vernunft. Man kann genauso jemand neben dran kommen und sagen, ja, ich bin Konfuzianer und ich sage, die Harmonie und die Stabilität des Gemeinschaftswesens ist alleroberstes Gebot, alles andere zählt nicht und daraus wird das und das abgeleitet. Und dann haben Sie wieder eine andere Binnenrationalität. Also wenn Sie so wollen, ist vielleicht in gewissen Stadien, wenn Sie die Motivation und die Argumentationskerne nehmen, der Terrorismus für die ihn ausführen, vernünftig, gemessen an ihrer Binnenrationalität, weil sie da in dieser Binnenrationalität ja auch dann konsequent handeln. Nicht? Wenn Sie sagen, also ich habe als Gebot, die Ungläubigen müssen vernichtet werden, wir müssen die Welt erobern, damit es keine Ungläubigen mehr gibt, ja, dann muss der Washington erobern. Das ist dann sozusagen logisch, das ist seine Binnenlogik. Ja? Deshalb ist das immer so eine Sache zu sagen, was ist vernünftig, was ist nicht vernünftig.
Ja?
Sie fragen jetzt, ob nicht die sozusagen die Bedingung der Möglichkeit eines Diskurses Vernunft sei. Hm?
Genau das sagt zum Beispiel Habermas oder andere, dass schon die Bedingung, dass man überhaupt miteinander reden kann, sinnvoll miteinander reden kann, sogar nicht nur Vernunft ist, sondern sogar schon erste Prämissen einer aufzubauenden Ethik. Also wenn ich über Ethik reden will, dann muss ich die Bedingung, damit ich überhaupt darüber reden kann, erfüllen und das ist schon Ethik. Das ist so die transzendental pragmatische Begründung von Ethik. Der Dreh ist aber natürlich dabei, bestimmte, wenn Sie sagen, idealer Diskurs, dass man zuhört, dass man sozusagen keinen benachteiligt, dass man sich ausreden lässt, dass man versucht, sich zu verstehen und so weiter. Das sind alles so ideale Bedingungen, die natürlich auch von der Situiertheit abhängen. Jetzt nehmen Sie mal ein Floß mit drei Überlebenden, zwei Konservendosen, es geht gegen Abend, das Gewässer ist halbfisch verseucht und im Büchsenöffnen ist auch keiner da. Ich glaube, da haben Sie keine idealen Bedingungen für einen herrschaftsfreien Diskurs. Ja, das heißt natürlich, den Pluralismus, ja, den muss man sich leisten können. Das wird oft vergessen.
Wir leisten uns Ihre Frage.
Ja, das geht. Mutige Richtung, welches Verhältnis gibt es denn zwischen Pluralismus und Multikulti? Mhm. Können wir es uns leisten, in unserer Gesellschaft beispielsweise den hier wohnenden Muslimen oder einer bestimmten Untergruppe von ihnen zugestehen, dass sie ihre Gemeinschaft nach den Regeln der Scharia organisieren?
Also Sie fragen nach dem Verhältnis von Pluralismus und Multikulturalismus und ob man in einer pluralistischen Gesellschaft beispielsweise Gruppen zugestehen kann, Systemen zu folgen, die den Pluralismus selbst nicht dienen. Also Sie geben als Beispiel an, wenn Muslime der Scharia folgen wollten.
Oder die Industrie muss dann den Schiedsgerichtsregeln von TTIP folgen. Die sind auch außerhalb des Gesetzes. Also das ist natürlich eine rechtstechnische Frage, weil es gibt ja auch sozusagen neben der normalen Zivilgerichtsbarkeit gibt es ja eine sehr stark sich immer mehr ausbreitende Mediationsszene, ja, die aber auch ganz bestimmte Regeln hat. Ja. Und Schiedsgerichte in der Scharia sind in den meisten Fällen, also wenn es jetzt nicht gerade um Zwangsverheirat oder sonst irgendwas geht, sind ja meistens auch solche Mediationsversuche. Der Imam ist sozusagen der Mediator. Ja. Wenn Sie mal gucken, die katholische Kirche hat auch eine interne Gerichtsbarkeit. Ja. Und da gab es natürlich auch Konflikte, zum Beispiel wenn es geht darum, Missbrauchsfälle aufzuklären. Da hat die Kirche oftmals die Neigung dazu gehabt, dass sozusagen in der innerkirchlichen Gerichtsbarkeit nicht ganz zur Zufriedenheit der zivilen Gerichtsbarkeit abzuhandeln. Ja. Also das gibt es nicht nur bei den Muslimen, sozusagen eine Paralleljustiz, sondern eine Parallelgerichtsbarkeit. Ich denke, da ein Staat, zu einem Staat gehört eine Bevölkerung, dazu gehört ein Territorium und auf diesem Territorium, das ist sozusagen auch der Erstreckungsbereich eines Gesetzes. Und auf diesem Erstreckungsbereich dieses Gesetzes bricht dieses Gesetz spezielle Gesetze, die sozusagen darunter liegen. Das heißt, Teile der Scharia kann man durchaus praktizieren, wenn sie mit dem BGB und dem Grundgesetz vereinbar sind. So wie man Schiedsgerichtsbarkeit oder katholisches Kirchenrecht auch akzeptiert in dem Rahmen, in dem es innerhalb unserer Gerichtsbarkeit und unseres Rechtssystems verträglich ist. Und wo es nicht verträglich ist, kommt es zum Konflikt. Ja, und diesen Konflikt muss der Rechtsstaat dann auch durchstehen.
An der Stelle gibt es, glaube ich, man könnte sagen, eine Priorisierung der Rechtsgüter.
Mhm. Da gibt es auch feste Regeln. Ja,
also, klar.
Das sind schon im römischen Recht nicht. Das allgemeine Gesetz bricht das spezielle Gesetz, das neue Gesetz bricht das ältere Gesetz und so weiter und so fort.
Sie möchten noch eine Anmerkung.
Ja. Wann hat das römische Kirchenrecht zum letzten Mal jemand zu Tod verurteilt, weil er die katholische Religion gewechselt hat?
Also Sie fragen jetzt danach, Sie stellen eine historische Frage, nehme ich mal an, sie ist nicht polemisch gemeint, oder ist sie polemisch gemeint? Ja gut, dann, ja.
Also ganz so lang ist es nicht her, Savonarola ist um 1600, Giordano Bruno, ja, das sind Apostaten, Giordano Bruno ist 1600 verbrannt worden.
Also der Vergleich, also ich glaube, um auf Ihre Polemik mal einzugehen, der Vergleich, den Sie ziehen, ist gerade nicht, treffend, weil der Vergleich war nicht inhaltlicher Natur, ja, auf welcher Ebene und in welcher Art wird jetzt ein Subsystem tätig, sondern es ging um einen strukturellen Vergleich, nämlich, dass es Subsysteme gibt, die ihre eigene Gerichtsbarkeit aufbauen und dass es in diesem Fall immer eine klare Maßgabe gibt, wie damit umzugehen ist. Nämlich, dass die Rechtsgüter, die priorisiert sind, darüber stehen und nicht gebrochen werden. Und es ist vollkommen egal, um welchen detaillierten Einzelfall es geht. Dieses Prinzip, wenn Sie das aufgeben, dann haben Sie natürlich ein Problem. Ja. Aber wir sind weit davon entfernt, das aufzugeben. Das sehe ich nicht. Und das ist auch gut so. Und es ist gut so, dass wir darüber geredet haben. Und es ist gut so, dass Sie da waren. Vielleicht kommen Sie die nächste Woche wieder. Und dann werden wir einen weiteren Wert uns angucken, nämlich den des Asyls. Da haben wir da die Schriftstellerin Asta Scheib. Und jetzt werde ich wahrscheinlich den Namen furchtbar falsch aussprechen. Eine afghanische Juristin namens Fatana Abir, die aus Afghanistan geflohen ist mit ihren zwei Kindern und aus Ihrer Sicht als Flüchtling über den Wert des Asyls uns nächste Woche auch ein paar Sätze sagen wird. Ich denke, das wird spannend. Vielleicht sind Sie wieder dabei. Ich danke Klaus Kornwachs sehr herzlich für die Ausführungen heute Abend und Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.